B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 97.
Hallo Matthias.
Hallo Sven, noch gibt's uns.
Ja, noch gibt's uns mit diesem Insgeheimtreffen. Schon wieder, ja.
Remigration.
Meinen wir ja gleich.
Reklimatisierung.
Ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen beobachtet.
Regenderisierung.
Nur von dir.
Re-Energetisierung.
Ja,
Reindustrialisierung.
Ach, fangen wir doch
Re-Agrarisierung. Nein, ich wollte nur die ganzen Schlagworte so als Teaser in den Raum stellen.
Ja, finde ich gut. Das kommt gleich alles noch. Wir wollten noch mit was anderem anfangen.
Wir wollten sagen, wer wir sind, weil wir sehr viele neue Zuschauer haben in den letzten Wochen, die immer wieder fragen, was machen die da eigentlich? Was ist da los? Ist das alles ernst gemeint? Ja, es ist ernst gemeint. Wir sind das Zentrum für die Bekämpfung von Demokratie, Rassismus, Nachhaltigkeit, Klima und Desinformation.
Mhm.
Ungefähr, oder?
Und ja, wir sind das. Ja, du wirst es irgendwann.
Irgendwann kann ich das. Ja, das ist auch ein Scheißtitel.
Firmennamen. Zentrum für Bekämpfung von Desinformation und Demokratie. Aber gut, sowas, irgendwas in der Art.
Das sind wir und wir nutzen ja nicht nur die Möglichkeiten unseres scharfen Geistes, sondern auch das ganze Spektrum der performativen Möglichkeiten, die deutsche Sprache uns bietet, nämlich die faktische Aussage, die Ironie, die Satire, den Zynismus, den Sarkasmus, manchmal sogar den Humor oder die Ernsthaftigkeit. Und es ist eine Medienkompetenzaufgabe für unsere Zuschauer rauszukriegen, wann was der Fall ist. Und die meisten bewältigen das davon ganz hervorragend.
Ja, und ich weiß zwar nicht, warum du das jetzt gesagt hast, aber ja gut, das für die neuen Zuschauer. Für den neuen Zuschauer. Ja, das ist B&B und das gibt es ja auch noch. Wollen wir gleich vorneweg mal sagen, es gibt ein neues Gesetz, also nur mal so als Hinweis, bevor ich das wieder vergesse, was ich jede Woche tue. Das heißt, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich habe es vergessen, DSA, Digital Security Act. Das sind ja dann doch wesentlich weiterreichende Rechte und Pflichten für unsere Aufpasser, die auf Desinformationen aufpassen, das große Thema dieses Jahres. So, dass es eigentlich keine große Möglichkeit mehr gibt für so Social-Media-Betreiber wie YouTube, da dann uns überhaupt weiter zu dulden. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Also es ist jetzt, man muss im Grunde im Vorwege alles, was die öffentliche Ordnung stören könnte, das können wir natürlich nicht, oder?
Also das wollen wir auch nicht. Wir sind ja für die öffentliche Ordnung.
Ja, aber wenn die Gefahr besteht, dass jemand, der das entscheidet, und das sind ja nicht wir, meint, wir könnten die öffentliche Ordnung stören, dann kann es passieren, dass wir verschwinden. Deswegen, wir haben zwar jetzt mal Einspruch eingelegt gegen unsere Verwarnung, aber es kann immer passieren, dass dieser freundliche Betreiber dieser Plattform, das YouTube, das wöchentlich irgendwie 150.000 Euro mitbringt, um uns zu senden. Wir haben davon nichts, dass die uns abschalten. Deswegen würde ich darum bitten, dringend, dass alle, die gerne zu den 2% Unterstützern gehören möchten, denn so viele haben wir ungefähr, sich nochmal melden, wenn ihr unterstützt habt, auf freunde@babytalk.de. Und wir euch dann vielleicht aufnehmen dürfen in unsere Freundeliste, denn nur so können wir euch erreichen, wenn es irgendwie demnächst hier dunkel wird. Das wäre ganz gut. Davon abgesehen leben wir von der Unterstützung von euch. Und danken für jeden, der nicht hier die 2 Jahre oder 3 Jahre, die das machen, umsonst guckt. Mir ist das sehr unangenehm, das zu sagen. Ich möchte es nur trotzdem.
Ich bin immer froh, wenn du es tust. Mir wäre es noch unangenehmer, aber es stimmt. Und ja. Es hat was Vitales. Aber
ich will das gar nicht zu sehr vertiefen. Ich will es nur mal ganz kurz sagen, auch für dich und mich, weil ich mich dann selber wundere. Ich habe mir immer gewünscht, weil viele auch sagen, warum macht ihr das bei YouTube? Das ist doch Google und so. Ich würde es auch gern ganz unabhängig machen. Da muss man nur sagen, ein Telefongespräch zwischen uns und dem einen Zuschauer, den du angesprochen hast, kostet halt so einen Euro Wir senden ja mit Bild, falls das jemandem aufgefallen ist. Und in HD, und wenn man sagt, so eine Übertragung kostet einen Euro, wir übertragen im Monat irgendwie 200.000 Euro in Gesprächsverbindung, das müssen wir im Moment nicht bezahlen. Das macht YouTube aus Gründen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Völlig selbstlos.
Genau, wollten wir so unabhängig sein und dann auch noch vielleicht ein bisschen Pellets kaufen und die 5 Leute bezahlen, brauchten wir ein richtiges Budget. Ich will das nur mal sagen, um es einzuordnen. Wenn wir dann von 2% Unterstützern ein bisschen was bekommen, wir könnten das natürlich nicht ohne YouTube. Ich wünschte, es wäre anders. So, jetzt ist auch
gut, genug. Gut, dass du es gesagt hast.
Und Anfang, ja.
Ja.
Ja. So, jetzt du.
Ein Kessel Buntes.
Ein Kessel Buntes. Chor, ja.
Es hat geschneit, hast du vielleicht auch gemerkt, in Deutschland.
Ja.
Ich selber, das war für mich ganz dramatisch, weil es ist eine große Schneeverwehung. 3 meiner Studenten wurden von Eisbären zerrissen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Also die Medien berichten ja kaum darüber. Also es ist wirklich dramatisch, was hier in Deutschland stattfindet. Also die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen. Und es ist natürlich, das zeigt sich mal wieder, wie schlimm die Klimaveränderungen sind. Auch darüber werden wir wieder sprechen. Es könnte sich auch zeigen, wie sehr ein Gemeinwesen darunter leidet, dass es keine Leute mehr gibt, die Straßen freiräumen. Aber da könnte ich mich auch täuschen.
Ja, aber es war nicht wirklich so, dass die Eisbären deine Studenten gegessen haben, aber der
Zusammenhang umgekehrt.
Schon.
Ja.
Ach so, die Studenten haben die Eisbären, vegane Eisbären in der Kantine der Uni Köln.
Genau.
Ja, verstehe. Nee, also die kommen dann nur einfach nicht, weil es draußen ein bisschen schneit, oder?
Genau.
Wie? Naja. Ich dachte, es gibt nur 90.000 Lappen, die wohnen oben in Skandinavien. Aber offenbar gibt es auch ein paar in Deutschland.
Ja, so. Ach, ich habe den anderen dann auch Schnee freigegeben und dann konnten die Schlitten fahren und irgendwie Eis essen und ja.
Ja, aber das
ich fand's schön.
Kann man ja ganz kurz machen. Wir haben ja in unserer Folge 84 zum nochmal nachgucken und hören, also Alarm im Klimakochtopf, diese ganze Thematik mal gemacht. Ich empfehle das auch. Im Moment ist es so, dass ich konnte ja auch kaum nach Dänemark hier wieder fahren, weil es ja alles schwierig. Aber die Maßnahmen wirken doch, oder? Sehe ich das falsch?
Du meinst, man sieht, dass die CO2-Ersparnisse und die Deindustrialisierung Deutschlands dazu geführt haben, dass das Wetter wieder besser
abkühlt.
Ist. Ja.
Ja, überall.
Die Erde kühlt sich ab. Ja, das Gefühl habe ich auch.
Ja, wir haben
Kälte. Das ist gerade so in den letzten Monaten. Also im Vergleich zum Juli, Juni ist es echt...
Ja, nicht nur das, also auch sonst haben wir überall Kälterekorde und der Botnische Meerbusen ist zugefroren. Das finde ich ganz brutal, das muss ja wahnsinnig wehtun. Das ist da oben Skandinavien, so Finnland und Schweden. Mit Silikon wäre das nicht passiert, aber von daher, das funktioniert. Ich finde, wir schießen ein bisschen übers Ziel hinaus, weil ich finde es zu kalt. Sowohl in Hamburg als auch hier, wo ich jetzt wieder gelandet bin, in Dänemark. Das, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich...
Also ich könnte wieder ein bisschen CO2 brauchen. Also es könnte wieder ein bisschen wärmer sein.
Na, ich habe immer so doofe Fragen, weil ich bin nicht besonders schlau.
Ja.
Denk dann immer, ja, wenn dann Leute sagen, gut, es gibt gar keine Erderwärmung, es ist ja schweinekalt, das ist vielleicht auch wieder zu kurz argumentiert und gefühlt. Es könnte ja auch sein.
Ist ja fast so, als würde man sagen, es gibt eine Erderwärmung, weil es ist ja total heiß. Ist ja genauso naiv.
Naja, wenn es jetzt in Australien 700 Grad hat, wie im Moment, dann muss natürlich sehr viel kalte Luft mit hoher Geschwindigkeit irgendwie bewegt werden, um diese 700 Grad wieder abzukühlen. Das ist ja so ein, weißt du, so ein Prinzip, so Temperaturausgleich. Die Natur strebt nach Equilibrium. Das würde heißen, dass es hier oben sehr, sehr kalt wird, weil es da unten sehr, sehr warm ist.
Das heißt, die nehmen uns die Wärme weg. Wir könnten eine Kältepipeline nach Australien legen, um dann den Luftaustausch...
Zum Beispiel.
Ja.
Die gibt es aber schon, die
entsteht von selbst.
Wenn da unten 700 Grad sind, wird es eine Kältepipeline eingerichtet von der Natur. Das musst du gar nicht machen.
Ach, wie schön.
Dann zieht also diese Kältepipeline die ganze arktische Luft über meinen Kopf in Dänemark weg und hier gibt es Eiszapfen und 15 Grad minus. Nur, wenn das so ist... Ja, das ist ja die Erklärung unserer Warmschneefreunde vom Fernsehen. Dann wäre doch trotzdem die Maßnahme, die wir ergreifen, auf den Prüfstand zu stellen, ob wir jetzt lieber einen Tesla kaufen oder vielleicht nicht lieber meine Pellets ein bisschen billiger machen. Weil faktisch ist es ja so, dass dann in gewissen Regionen sehr viele Leute erfrieren. und in anderen Regionen dann eben wahrscheinlich verglühen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Nein, ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Du willst jetzt sagen, dass selbst das Ausbleiben der Erderwärmung...
Nein, wenn man sagt, diese Zusammenhänge bestehen, es wird irgendwo furchtbar warm, deswegen wird es woanders furchtbar kalt. Das ist die Argumentation unserer...
Stimmt das?
Ja, kann sein. Deswegen sage ich doch, lass uns doch denen mal folgen. Lass uns doch mal sagen, ja, okay, so ist das. 700 Grad in Australien bedeuten irgendwie...
Minus 700 Grad in Sibirien.
Genau, in Dänemark. Ja. Was macht man dann, um die Menschen zu schützen? Denn das ist doch hoffentlich das Ziel dieser ganzen... Genau, dann muss man hier oben ganz viel heizen und da unten Ventilatoren und Klimaanlagen hinbringen. Und was machen wir? Wir kaufen uns einen Tesla. Das ist vielleicht falsch, ich wollte es ja nun mal erwähnt haben. Ja,
könnte man echt mal drüber nachdenken.
Es gibt dann vielleicht klügere Arten, das Geld, das wir
also
mit meinst, Geld auszugeben,
sollte da,
was wir haben.
Also ich habe ja das Klima lange geleugnet. Ich habe ja gesagt, es gibt kein Klima.
Ja, ich weiß. So. Es gibt ja nur Wetter.
Aber
ja.
Genau. Und wenn das jetzt doch was dran sein sollte, dann könnte man ja sagen, vielleicht erwärmt sich das ja. Oder sag mal, es gibt ungleichmäßige Temperaturkonzentrationen. Das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ne? Es gibt sowas wie eine meteorologische Spaltung.
Ja.
Ja, die Polarbewohner, denen wird die Kälte abgezogen und die dann haben das heißt, die ungerechte Verteilung der Temperaturen könnte man durch technische Mittel auffangen, indem man heizt und kühlt. Ja? Und man könnte sich sozusagen einstellen auf das, was kommt, anstatt das Unumgängliche vermeintlich aufhalten zu wollen, indem wir uns einen Tesla kaufen. Ist das deine Argumentation?
Ja, so ungefähr geht die Argumentation. Das ist die Frage. Und bei begrenzten Mitteln. Die sind begrenzt, also einfach unser Vermögen ist begrenzt, nicht nur in Euro, sondern auch in machen können. Muss man halt entscheiden, was machen wir jetzt?
Aber sind denn diejenigen, die die Entscheidung treffen, tatsächlich an den Menschen interessiert oder ist für die das Klima nicht nur ein schönes Argument, um den Menschen...
Ach komm, nimm mir nicht die Hoffnung, dass die...
Gutes angedeihen zu lassen.
Menschen, ja, die wollen doch kein Geld verdienen. Die wollen Big einfach Klima. Den Menschen helfen.
Ja. Ja. Ach so. Ja, ja, dann muss ich erstmal drüber nachdenken. Gib mir eine Woche Zeit.
Darum. Ja, unbedingt. Ja.
Ich war jetzt zum Skifahren.
In Köln?
Nee, in Davos. Aber da haben die mich.
Ach so.
Ja. Haben die mich rausgeschmissen, weil da irgendwie so ein Geheimtreffen stattfindet.
Echt?
Ja.
Durftest du nicht rein?
Durfte ich nicht. Nee, ich wollte in mein Hotel. Ich bin da mit einem von meinen 7 SUVs da runtergefahren. Und Ski gefahren und, ja, und dachte, ich gehe jetzt mal da und ja, selbst im Escort-Bereich gibt es nichts mehr. Das ist wirklich komplett.
Das wollte ich gerade sagen. Also du weißt das, ich habe immer gedacht, Davos ist doch nur so wie der Bomber nach Thailand. Also es ist irgendwie so ein Bordell für alte, weiße, reiche Männer. Und ich hätte dich jetzt aus verschiedenen Gründen da nicht gesehen.
Also, ich habe es auch jetzt nur so scherzeshalber gesagt. Tatsächlich ja, war ich nicht da. Ich kann weder Skifahren, noch nutze ich den Escort-Service.
Ja, aber du hast da natürlich einen X12 Tesla SUV.
Natürlich, aber der steht ja am Botnischen Meerbusen.
Schon wieder so eine Anspielung. Ja, Davos. Aber du hast ja trotzdem, was besprechen die da? Darf man das sagen bei den Geheimtreffen?
Ja, die haben ja jetzt rausgekriegt, dass es sehr große Probleme gibt in der Welt. Insbesondere, dass sie ja unser Vertrauen verloren haben. Von dem ich nicht wusste, dass sie es jemals hatten.
Eben, das würde ich jetzt sagen. Macht euch keine Sorgen, das war nie da.
Genau, das war nie da. Und ich glaube, die wollen was, da hat ja auch Uschi sich in Zeug für gelegt, die wollen ein bisschen was in Richtung Desinformation machen. Die muss einfach besser werden, die Desinformation.
Ja.
Das ist sozusagen gefährlicher als Krieg und Klima, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Desinformation.
Ja,
das ist ja, es sterben ja mehr Menschen an Desinformation als an Krieg oder am Klima.
Mhm. Das ist jedenfalls das Thema jetzt der für 2024.
Ja.
Konflikte und Kriege nicht mehr so wichtig.
Nein.
Klima auch nicht, Desinformation. Deswegen, wie gesagt, wir sind ja noch da. Was wollen die denn dagegen tun, dass die Information so gut ist? Was wollen die denn dagegen tun, dass die so schlecht ist?
Also ich habe gehört, sie wollen Menschen, die diese Desinformation verbreiten, an ihrer Möglichkeit hindern, das weiterhin zu tun. Und sie versuchen der Demokratie ein paar wehrhafte Mittel an die Hand zu geben, um davon Gebrauch zu machen. Und ja, also ganz sicher. Ich bin ja nicht reingekommen.
Weißt du da was? Ja, aber das kannst du ja auch auch im Lande selbst kriegst du es ja. Hast du denn Frau, wie heißt sie, diese Ex-Kaderfrau? Ilna, hast du das gesehen zufällig unter der Woche?
Ich habe die Schlagzeile gelesen, aber leider schon wieder vergessen. Sag nochmal.
Ach so, ja, das ist ja, ich finde das ja so schön, dass es so einen großen gesellschaftlichen Konsens und Schulterstoß gibt gegen diese Leute wie uns, glaube ich. Mhm. Eigentlich braucht man ja jetzt tatsächlich eine Genehmigung, dass man überhaupt noch seine Meinung sagen darf, weil gerade auf in den sozialen Netzen, da kann ja jeder seine Meinung sagen, einfach so, und das kann ja so nicht bleiben. Das wird ja dann tatsächlich im
Ja, wenn es Desinformation ist, kann es ja wirklich nicht bleiben. Das ist ja die große Gefahr in der Meinungsfreiheit, dass es ganz, dass die Grenze zur Desinformation ja relativ fließend ist.
Mhm. Ja, ja. Also du hast gar nichts mehr zu meinen, außer ist das, was vorgegeben ist, oder verstehe ich das richtig?
Das ist ja, glaube ich, der rote Faden unserer heutigen Sendung, dass du, wenn du das machst, was von dir erwartet wird, dass es dir dann gut geht. Das ist ja auch in anderen demokratischen, geschichtlichen Umständen immer eine gute Strategie gewesen, sein Leben zu retten.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe noch nie in so einer Demokratie gelebt, aber ja, gut. Dann sollten wir vielleicht doch weiter über die, sollten wir die ganze Sendung über den Haufen werfen?
Nein, wir bleiben jetzt beim Kessel Buntes.
Ja, ehrlich?
Und diesmal bist du abgewichen.
Ja, natürlich, das tue ich ja auch immer.
Sollen wir den Quiz für unsere Zuschauer vielleicht jetzt mal voranstellen? Die lieben das.
Dein Quiz?
Mein Quiz.
Ja, mach du mal
einen Quiz. Pass auf, es gibt erstmal ein Beispiel. Also welcher legendäre YouTube-Moderator verbirgt sich hinter dem Anagramm OB, es nervt echt?
Das möchte ich gar nicht auseinandernehmen. Gib mir mal einen Zettel.
Wir haben jetzt nicht die Zeit. OB, es nervt echt ist... Sven Böttcher.
Ja, das habe ich mir gedacht. Danke, dass du das auch noch aussprichst, Carsten. Kannst du das mal weg-x'en?
Nee. Ja. Omas Lunte.
Ja.
Ist ein Datenanalyst.
Ja, Tom Lausen.
Dr. Muschi hat Rabatt.
Ja, das kannst ja nur du sagen.
Natürlich. Habe ich auch gesagt in Davos, aber die haben mich nicht reingelassen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Also Dr. Linienanstrich. Wir lösen es nicht auf.
Okay, ach so, gut, ja.
Dr. Linienanstrich. Ja, ist ein großer Rhetoriker. Dann haben wir Erdbeerbock. Ja, auch ein Minister mit sehr hohen Popularitätswerten. Alpwachkuss.
Sag mal, Erdbeerbock?
Erdbeerbock.
Also, wie schreibt man den Vornamen?
Also E-H-R-T. Ach, E-H. Der Erdbeerbock, ja.
Ach, der Erdbeerbock, ja, okay.
Alpwachkuss. Klaus Schwab. Jetzt der nächste kriegst du raus. Banale Rockbanane.
Ich soll das zum Glück
nicht rausnehmen. Oder Karamellengel mag ich auch sehr gerne.
Den kannst du mal verraten. Wer ist der Karamellengel?
Angela Merkel. Ein anderes Anagramm für Angela Merkel ist auch klare Mängel oder Lärmklänge. Mag ich auch. Dann gibt es auch einen großen Virologen, der heißt Irrsinn, Schade, Tod.
Okay.
Oder auch Dr. Sinnreich, Toast.
Gut.
Ein letztes. Dann. Liebt Glas oder salbt Igel?
Ja. Den darfst du auflösen.
Bill Gates.
Ja, okay.
Ja. Ja, gut. Hatte ich Spaß dran.
Gut, wir möchten gerne die Kommentarspalten bis oben hin vollgetextet haben.
Erdbeerbock, Dr. Linienanstrich, ja, banale Rockbanane. Lösungen bitte in die Kommentare.
Mit noch viel schöneren Beispielen. Ja, herrlich. Dann können wir ja eigentlich auch aufhören, oder? Jetzt sind alle beschäftigt mit dem Twist.
Shit.
Herrlich.
Aber du wolltest uns noch informieren über Krankheit X. Ich bin ja immer so ein bisschen als Hypochonder am Puls der Zeit und muss ja mal wissen, was so die neuen Moden sind. Welche Symptome muss ich mir jetzt einbilden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, das stimmt. Für Hypochonder noch sehr schwierig, weil wir die Krankheit X noch nicht so genau kennen. Wir haben zwar schon Fabriken, um die Impfstoffe herzustellen binnen 100 Tagen, aber wir wissen noch nicht genau, was das ist. Also von daher würde ich mir erstmal an deiner Stelle gar keine Sorgen machen. Und ich würde mir auch deshalb keine Sorgen machen, weil wenn die Krankheit X dann einen Namen hat, Ebola oder Marburg oder Hamburg, ist ja egal, wie sie heißt, dann wird man ja innerhalb von 100 Tagen einen wirksamen Impfstoff haben. Wir sprachen mal darüber, dass Bill ja jetzt alles am Start hat. Und solange wir alle uns dann impfen lassen gegen Krankheit X, die 20 Mal so gefährlich ist wie Covid, ist doch alles fein. Du musst ja keine Symptome haben. Es reicht ja ein PCR-Test 2.0, also symptomfrei erkrankt. Das war letztes Mal auch so, wie du dich erinnerst. Und solange wir das wieder glauben und machen, denke ich, kann uns nichts passieren. Außer, dass wir dann halt genetisch verstrahlt sind. Ich glaube, gefährlich wird es nur, wenn die Menschen da draußen die falschen Schlüsse aus der ersten Serumtherapie ziehen und sagen, ich kenne so viele, denen es nicht so gut geht, ich mache da nicht mit. Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen, weil unser Freund Bill ja angekündigt hatte, dass die nächste Pandemie nach Covid Aufsehen erregen wird. Und hoffe ich, dass wir alle spuren. Weil wenn nicht spuren, müsste er ja dann doch Ebola irgendwie auf Elba freisetzen. Und um da einfach einen Strich drunter zu machen, zu sagen, das ist wirklich gefährlich. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja.
Aber also noch, vielleicht noch mal kurz, ja, was ist denn das mit Krankheit X? Also ich habe das jetzt in mehreren Äußerungen gelesen, das ist offiziell, wird das diskutiert, wird die noch enthüllt? Ist das so wie das Unwort des Jahres, dass alle sagen, was wird denn jetzt diese Krankheit X? Und dann steht irgendwie ein großer Engel, Igelsalber oder Glasliebhaber vor so einem verhüllten der Staffelei und dann zieht er so einen roten Vorhang weg und dann, und die Krankheit X ist dieses Jahr Ebola oder wie?
Ja, darauf läuft es hinaus.
Aber Sie haben gesagt, also wir hauen eine raus, aber wir sagen euch noch nicht, wie die heißt. Das werdet ihr schon merken. Oder was soll denn dieser Scheiß?
Krankheit X? Du musst doch uns vorbereiten, also uns schon mal ordentlich Angst machen. Wir wissen ja bisher nur, dass es eine Krankheit ist, die noch keinen richtigen Namen hat, außer den vom neuen Twitter. Und dass die 20 Mal so gefährlich sein wird wie Covid.
Aber die gibt es doch nicht. Also das ist doch, nee, was soll, ich meine, das würde mich doch jetzt schon stutzig machen.
Ja, das wäre
aber nicht gut. Würde ich doch echt denken, es könnte sich um eine Inszenierung handeln.
Ja, aber das ist ja gar nicht gut, wenn du das denkst.
Ach so, dann lasse ich mich ja wieder
doch,
nicht impfen.
Das ist doch jetzt die Vorbereitung, dass man dann auch sagt, ihr habt das doch jetzt gewusst und ja, da ist sie jetzt. Jetzt verhaltet mal ein bisschen Abstand. In 100 Tagen sind die Impfungen fertig. Ich weiß nicht, ob das Menschen vergessen haben, aber wir haben auf dem Weg auch gegen die Varianten und die Neuentwicklung von unseren sogenannten Impfstoffen ja keine Versuche mehr an Menschen gemacht. Man kann ja jetzt quasi innerhalb von 100 Tagen alles wegimpfen.
Auch Desinformation?
Ja, bestimmt. Aber das ist doch das Neue gewesen, dass man sagt, mit diesem mRNA-Vehikel, das ist so genial und so einfach und so sicher. Alina Böx hat das gesagt, das ist auch sofort, verbleibt an der Einstichstelle und so weiter. Und da kann gar nichts passieren. Man muss dieses ja nur diese paar Schnipsel von dem Virus du jour da irgendwie reinbasteln. Und schon hat man einen wirksamen Impfstoff, den gibt man dann einmal im Jahr oder alle 2 Wochen und nichts kann passieren. Das ist so die neue Strategie. Wir verlinken auch mal Russell Brand, der hat sich sehr darüber gefreut, dass wir jetzt alles wegimpfen können. Auch Desinformation und Intelligenz.
Macht mir ja schon wieder Angst hier.
Soll ich nicht? So, dann lass uns doch noch mal ganz kurz bleiben. Das Update für die Clot-Shots machen wir jetzt nicht. Also das haben wir alle mitbekommen, dass es irgendwie ein bisschen Übersterblichkeit hat und ein bisschen Rückgang bei den Geburtenraten. Sogar die Chinesen schaffen es, endlich mal weniger Bevölkerungswachstum hinzukriegen.
Keine Kindpolitik.
Ja, sie haben mal extra dafür geworben, dass man wieder mehr Kinder kriegt. Klappt nur leider nicht. Woran das wohl liegen mag, wer weiß. Wollen wir denn noch mal ganz kurz so heiter nach Deutschland zum Paxlovid? Das ist ja dann auch noch die zweite.
Metamorphosen ist das Stichwort. Metamorphosen.
Ovid?
Ja, was ist der Vorname von Ovid?
Covid. C.
Paxel.
Ach, Paxel. Paxel-Ovid.
Paxel-Ovid. Endlich. Der hat ja die Metamorphosen geschrieben. Genau.
Ja, endlich große Literatur.
Ja, wir sind eine Kultursendung. Entschuldigung, wir haben einen Bildungsauftrag.
Ja, Ovid-19. Kann man den impfen?
Ja, da habe ich ja ganz schlimme Sachen gehört mit dem Paxlovid. Das muss ja, da haben sich ja sogar die Mainstream-Medien reingehängt.
Großes Kompliment.
Ja, aber kannst du mir das mal erklären, was da los war? Ich habe ja versucht, mir direkt 10 Packungen zu sichern.
Ja.
Und war ein bisschen überrascht, was das kostet.
Ja, du hast aber ja auch zu spät, du hast jetzt gefragt.
Ja, ja.
Also willst du jetzt was kaufen? Ja, jetzt ist es teuer geworden. Jetzt kostet es, korrigier mich, ne? Und sag du mal.
1149 wollten die haben pro Packung.
Ja, das ist der neue Preis von Pfizer. Mhm. Aber zahlt doch die Kasse für gesetzlich Versicherte. Also.
Ja, ich dachte, ich bin der Hypochonder.
Ja.
Ich dachte, ich da Schwierigkeiten mit der Kasse kriege, und dann.
Zahlst du selbst.
Zahl ich es halt selbst. Ja. Dann stoße ich halt einen der SUVs ab. Und ich fand.
Ja.
Ich fand's doch überraschend teuer. Also ich kann. Aber erzähl mal die Hintergründe. Was war da los?
Nein, ich habe das, wie das verdanken wir ja auch zum Teil jedenfalls dem NDR. Die Schlussfolgerung vielleicht nicht. Es ist Paxlovid, das Pfizer-Produkt, als Ergänzung sozusagen für die bereits geimpften, bereits fünffach geimpften älteren Herrschaften, die Covid bekommen und einen schlimmeren Verlauf verhindern wollen und nicht lesen können. Für die hat man Paxlovid angeschafft, weitgehend ungetestet. Also jedenfalls keine überzeugenden Studien, jetzt kriegen wir wieder Ärger, aber gut. Jedenfalls hat unsere freundliche Regierung 1 Million Dosen Paxlovid oder Packungen gekauft, für 650 Euro damals noch, Sonderpreis pro Packung.
Also, lass mich mal rechnen, das sind ja dann fast doppelt so viele.
Sind ja fast 650 Millionen Euro.
Boah, was man dafür hätte Panzer kaufen können für das Geld.
Und diese 650 Millionen, ich weiß nicht, ob es Packungen oder Pillen sind, ist ja egal, Einheiten jedenfalls, haben sie dann verteilt, gratis, an die Apotheken, falls jemand solche Kunden hat, die sowas brauchen. Gratis. Mhm. So. Wie der NDR und ich weiß nicht, Süddeutsche sogar beteiligt, irgendwie dann gehört hat, so von Apotheken braucht man in so einem Jahr wie 2022 5 bis 30 Packungen pro Apotheke, wenn man so in der Innenstadt von sind. Und es gab aber noch eine zusätzliche Geschichte, dass das Bundesamt für soziale Sicherheit, das es tatsächlich gibt, den Apothekern, die das gratis bekommen hatten, nochmal 60 Euro zahlen musste, wenn sie das an einen Kunden abgeben.
Weil das so schon teuer ist, das über die Theke zu schieben. Das, jeder Zentimeter 10 Euro. Ja.
Genau,
finde ich gut.
Zentimeter 10 Euro.
Ja.
Und es ist ja nun so, dass man sagt, okay, alles da, dann sind das eben dann nochmal 60 Millionen Euro, oder? Habe ich das falsch ausgerechnet? 60 mal 1 Million Packung.
Wären für mich 60 Millionen.
60 Millionen Euro. Das Amt hat aber nur 18 Millionen Euro ausgegeben. Das heißt, es sind nur 300.000 von der 1 Million Packung über den Tresen geschoben.
Also die Hälfte haben die für sich behalten?
Ja, etwa die Hälfte. Also es sind einfach, die Frage ist, was ist denn mit den anderen 700.000 passiert?
Die werden jetzt für 1.150 Euro verkauft.
Ja, es scheint so zu sein. Nein, sie sind wohl auch schon vorher. Wir sind halt geordert worden, teilweise auch von Apotheken mal 1.000 Stück. Und es gibt auch einzelne Apotheken in Frankfurt, die auch 10.000 Stück brauchten für ihre vielen Kunden. Da die Haltbarkeit dann ja irgendwann mal vorbei war, so Anfang diesen Jahres, haben die Apotheker sich einfach hingestellt und gesagt, ja, das haben wir dann halt weggeworfen. Der Verdacht steht im Raum, dass sie es doch vielleicht zwischendurch für 649 Euro woanders hin verkauft haben. Aber da soll sich dann mal der NDR weiter drum kümmern.
Ich will also für sagen, mich gilt ja eben die Unschuldsvermutung.
Mhm.
Ich möchte den Apothekern da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich frage mich, was das für eine Politik ist.
Ja, vor allem, man kann es nicht nachprüfen.
Eben.
Es gab keinen, man musste das dann nicht irgendwie wieder zurückgeben oder wenigstens ein Video drehen, wie man es in die Mülltonne schmeißt. Also diese 450 Millionen Warenwert sind weg und keiner weiß, wo.
Das sind aber auch nur Peanuts.
Ja,
ja, also wenn du mit deiner Steuer so ein bisschen, sagen wir mal, nachlässig bist, da wirst du in der vollen Härte des Gesetzes zu Recht drangsaliert. In diesem Fall, da geht es um unsere aller Gesundheit, da darf man auch mal ein Auge zudrücken. Und das sind ja auch nur ein paar Millionen.
Absolut. Ich finde es dann auch richtig, dass man sagt, ja, dafür, dass wir uns so doof verhalten haben, verhalten wir uns jetzt nochmal doof und streichen die Homöopathie aus den Kassenleistungen, weil das bringt ja immerhin immer 20 Millionen. Da haben wir schon ein bisschen was wieder gut gemacht.
Ja, und die schadet ja wirklich den Menschen, die Homöopathie.
Ja, ich kann dir sagen.
Boah. Ja. Diese ganzen Nebenwirkungen dieser Kügelchen.
Ja, oh, Zuckerschock und so.
Überdosis. Überdosis. Eskulus oder Arnika. Und ja, das Wochen irgendwie.
Die Homöopathie greift ja auch ins Genom ein. Das wissen ja die wenigsten. Und die verbleibt ja auch viel länger im Körper, als man immer gemeinhin denkt.
Mhm. No, löst sich also praktisch nie wieder auf. Diese ist auch hochkonzentriert, was da an Wirkstoffen drin ist.
Ja, ja.
Also, Vorsicht.
Also da bin ich ganz auf der Seite von Karl. Ach, über den hätte ich auch ein Anagramm machen sollen. Aber das reiche ich nach.
Karl,
Ja, egal.
Du kannst ja mal jetzt den Rest dieses Gesprächs bestreiten und ich hole mir einen Zettel und kritzel hier ganz laut mit dem Edding irgendwie Anagramme für Herrn Karl. So. Ja, der bunte Kessel, das haben wir alles besprochen. Wir müssen aber, glaube ich, nochmal dringend so auf das Thema, dass die ganze Republik, oder wie heißt das, bewegt.
Ja.
Ja? Wannsee.
Das die Wannsee-Konferenz.
Geheimtreffen.
Ja. Die Endlösung der Migrationsfrage.
Das hast du gesagt, ja. Wollen wir darüber reden?
Ja, oder? Lass uns darüber reden. Du wolltest mich fragen, was das Unwort der Woche ist.
stimmt. Das Unwort des Jahres war Remigration. Das ging übrigens sehr schnell.
Ja.
Ja.
Und ich konnte es wirklich nicht mehr hören. Es wurde von morgens bis abends, vom 1. Januar 2023 bis zum 31.12.23 immer wieder Remigration. Ja? Insofern finde ich eine sehr treffende Wahl.
Mhm.
Ja, für mich wäre das Unwort Reindustrialisierung.
Mhm. Hat das schon mal irgendjemand gesagt?
Nee, aber es ist ein Unwort. Ja. Weil damit so eine menschenverachtende Geisteshaltung zum Ausdruck kommt, sodass wir und auch ein Bekenntnis zur Klimazerstörung.
Mhm. Ja, sollte auf jeden Fall verboten werden.
Ja.
Oder es ist nicht verboten, es ist nur so irgendwas so bäh.
Ja.
Es ist ja nicht verboten. Ich habe mich nur gewundert, für mich wäre ja auch ein Unwort, wie findest du denn Rückführungsoffensive?
Rückführungsverbesserungsoffensive sogar, würde ich vorstellen.
Ja, ne, das ist auch gut, aber das ist ja schon eine andere. Ich finde das stärker, Rückführungsoffensive zu sagen. Das hat doch irgendwie so. Es klingt doch in jeder Hinsicht viel widerlicher als Remigration.
Ja, Offensive, also, da denken wir an Krieg.
Genau, das ist etwas kriegerisch. Und Rückführung hat ja auch sowas, der möchte das nicht unbedingt, während Remigration ja eher.
Den Wander als Impuls des eigenen.
Friedfertiges hatten. Weißt du, wer diesen Begriff der Rückführungsoffensive eingeführt hat?
Nancy Faeser?
Da steht im Koalitionsvertrag der Grünen, der SPD
und
der FDP.
Oh.
Da steht die Rückführungsoffensive, also um die Ausreisen konsequenter umzusetzen. Das wollen wir nicht vergessen.
Das, haben die da dann so ein Geheimtreffen gemacht im Haus Adlon und haben das da besprochen?
Ja, die müssen bevor sie dann irgendwie ihre. Also, das ist der richtige Begriff. Rückführungsoffensive.
Wenn die das gesagt hätten, wäre das gar nicht so schlimm gewesen dann.
Genau, das können wir weiter sagen. Mhm. Ja,
ja so, Abschiebung ist auch so ein Begriff, ne?
Ja. Aber gut, das heißt jetzt Rückführung und ich muss dich dann fragen dürfen, weil ich das nicht verstanden habe. Ich bin manchmal sehr naiv. Da haben sich Menschen getroffen. Privat, richtig?
Ja.
Und haben sich unterhalten.
Genau.
Und
haben einen Vortrag gehört.
Und zwar über Dinge, über die sie sich nicht unterhalten dürfen. Und ich frage mich jetzt, warum, was das heißt für mich, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, darf Korrektiv dann irgendwie ein Richtmikrofon von der Nordsee in diese Richtung halten und vier Kameras und das dann teilen mit der ganzen Welt, was ich zu meiner Frau gesagt habe?
Ja, weil du dein Grundrecht auf Privatsphäre und Meinungsfreiheit verwirkst.
Tue ich das? Das gilt also auch für...
Das gilt für jeden. Das ist ja, ne, bestrafe einen, erziehe 100.
Das heißt, keine Privatperson in Deutschland darf ein solches Gespräch führen, so hypothetisch, ob man irgendwelche Menschen aus Syrien oder der Ukraine wieder nach Hause bringt oder ihnen hilft, wieder nach Hause zu kommen, wenn der Krieg vorbei ist.
Das ist.
Wir sprachen darüber, dass die Dänen das ja sehr öffentlich machen.
Das aber ist das ja auch
in Deutschland nicht mehr privat.
Totalitäres Naziland, Dänemark. Das müssen wir auch jetzt mal sagen.
Ja, also,
da sind keine lupenreinen Demokraten an der Macht.
Ja.
Ja.
Nee, das sind Sozialdemokraten. Das ist ganz komisch. Das ist eine ganz komische Idee.
Ja.
Okay, aber das heißt, es ist jetzt nicht, hat ja nichts damit zu tun, dass sich da eine Wehrsportgruppe Hoffmann getroffen hat im Adlon und einen Anschlag plant und beobachtet wird vom Verfassungsschutz, sondern es sind Menschen, die durchaus auch sich politisch betätigen oder auch nicht, treffen als Privatleute zusammen, unterhalten sich und werden von Korrektiv beobachtet, richtig?
Genau. Mit einem Effekt, dass ja nicht nur diese Menschen jetzt in der öffentlichen Statusaufwertung sich gegenüber sehen, sondern dass es auch als Argumentation für den sich anbahnenden Wahlkampf genutzt werden kann, um zu zeigen, wie menschenverachtend die AfD eigentlich ist. Mhm. Weil es waren auch Leute auf der AfD dabei, auch welche aus der CDU sogar.
Ja.
Für die scheint das aber nicht ganz so schlimm zu sein, weil die waren nicht ganz so geheim und nicht ganz so extremistisch, glaube ich.
Mhm. Aber wir können festhalten, es ist mir ganz wichtig, dass man das nicht darf als Privatperson.
Nein.
Sich steht unterhalten über Dinge, die denen, die irgendwie die Macht gerade innehaben, nicht so geschmackvoll erscheinen, sagen wir es mal so. Also weil die Debatte wird ja geführt in anderen Ländern, hier bei uns nicht. Okay. Ich hatte dies mit dem Privat noch nicht so richtig ernsthaft fassen können. Also dass man da nicht...
Nee, und das hätte ja auch Konsequenzen. Das ist ja auch so, da man ja erst nachdem man das überwacht, weiß, ob sowas besprochen wird, können wir sowas wie Privatsphäre auf Dauer auch den Menschen nicht mehr zubilligen, weil eine wehrhafte Demokratie ja da aufpassen muss, dass diese Privatsphäre nicht für die Zwecke der Falschen missbraucht wird.
Ja. Okay.
Ja.
Okay, gut zur Einsortierung.
Und das ist eben auch das Interessante, dass es in einem Rechtsstaat ja der vierten Gewalt bedarf, um solche Sachen durchzuführen, als Exekutive und als Judikative diese Menschen auch abzuurteilen und öffentlich hinzurichten. Das ist auch in der Gewaltenteilung ziemlich wichtig.
Ja, ich erinnere mich gut. Soweit ging das dann mit meinem Wissen über.
Du kennst ja, ne?
Die Staatskunde, ja, ja.
Ja, ja. Weil es geht ja darum, letztendlich geht es ja darum, auch diese Menschen öffentlich zu markieren und damit als Ziele für die lupenreinen Demokraten in ihrer körperlichen Variante auszuweisen. Das heißt, also es ist dann auch für die Antifa klar, gegen wen sie sich richten muss.
Mhm. Aber wundert dich nicht, mit welcher Begeisterung, also eine Million Menschen jetzt dann aufgrund dieses Abhörens eines privaten Treffens, kann man ja Gott weiß wie geschmacklos finden, daraufhin haben jetzt 1 Million Menschen unterschrieben in Deutschland, dass die AfD verboten werden soll.
Mhm.
Da komme ich nicht so, gehen ja auch demonstrieren.
Ja.
Also, solange sich, glaube ich, keine Palästinenser darunter mischen. Manchmal wird mir ja ein bisschen schwindelig. Du musst mir dann wahrscheinlich helfen oder irgendwie.
Wieso? Das ist doch jetzt ein vitaler Reflex der Demokratie, die den Feinden der Demokratie die Grenzen aufzeigt.
Ja.
Hast du da Bedenken? Hast du Sorge, dass die Menschen vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausschießen, dass ihre Gutgläubigkeit von Medien und Herrschenden missbraucht wird, indem man einen Sündenbock schafft und damit einen Blitzableiter für politischen Unmut oder so irgendwas?
Ich versuche das wirklich psychologisch zu verstehen, weil ich lese ja durchaus auch die ganze Woche nichts anderes als alles, was es gibt. Also wenn du jetzt in der Taz liest, die Taz ist ja nun nicht unbedingt nicht ausgewogen in dem, was sie so druckt. Aber da ist ja Herr Rath, der ja immerhin so ein bisschen Ahnung hat, ich weiß nicht genau, was er beruflich macht, aber hat was mit Recht und Richtern und so weiter zu tun und sagt, diese Leute, die jetzt meinen, die AfD sollte verboten werden, also dass Herr Höcke irgendwie sein Wahl- und Bürgerrecht verlieren soll, wer solche Grundrechte für disponibel hält, ja, der ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, sagt jemand in der Taz. Das ist, weil wenn man so anfängt, der ist, auch wieder ein Zitat, dem autoritären Denken verfallen. Und dann sind wir bei der Taz in der Kritik an dieser Million Menschen, die das unterschreiben, sagen, die AfD soll verboten werden. Du musst dann mal, ich verlinke es, die Kommentare lesen, der Leser. Denn die betonen natürlich alle, dass das totaler Unsinn ist, was der Taz, Herr Dr. Rath, da von sich gibt. Also das ist ja wohl sehr wohl, muss man das so machen und die AfD aus dem Verkehr ziehen und verbieten und Herrn Höcke verbieten und während den Anfängen, man muss dann eben auch Einzelne ganz aus dem Verkehr ziehen, um zu verhindern, dass es hier zu so einem Nazi-Regime kommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wir haben das in der Schule immer diskutiert, am Beispiel des Tyrannenmordes.
Ja, mach mal.
Ja, es geht ja darum, dass du, dieser Satz, du sollst nicht töten, in der Bibel ja auslegungsfähig ist. Mhm. Weil gemeint ist ja damit, dass du da auch Ausnahmen machen darfst, wenn es zum Beispiel um Diktatoren oder Tyrannen geht. Und was wir dann überlegt haben, ob man nicht mit einer Zeitmaschine möglicherweise den Hitler, bevor er an die Macht kommt, schon tötet.
Ja.
Um zu verhindern, dass diese Katastrophe passiert. Mhm. Ne? Und ich denke, dass das Verwirken von Grundrechten könnte sich ja noch ein bisschen erweitern, bis hin zum Verwirken des Rechts auf Würde oder körperliche Unversehrtheit. Auch das könnte man Herrn Höcke ja aberkennen und müsste ihn dann einfach für vogelfrei erklären. Und dann hätte man der Demokratie einen großen Dienst erwiesen und dem Rechtsstaat. Weil der Punkt ist ja der, welche Geisteshaltung, wenn wir jetzt mal ernsthaft sind, welche Geisteshaltung liegt denn dem zugrunde? Das heißt, dass du nicht nur sagst, da ist jemand mit einer konkurrierenden politischen Auffassung oder mit einer Meinung, die ich nicht teile, die ich vielleicht sogar verurteile, sondern da ist jemand, der als Mensch kein Existenzrecht hat. Dass er zunächst oder als Bürger kein Existenzrecht mehr hat. Und das ist ja auch, glaube ich, so die große, große Vorstellung, dass man dann denkt, wir müssen das so eskalieren, dass ein Klima eines Lynchmobs möglicherweise entstehen könnte, das wir schon in der Luft hatten, als es um das Thema Impfung oder Ungeimpftsein ging. Mhm. Und insofern macht mir das gewaltige Sorgen. Denn ich meine, was wird denn jetzt hier inszeniert? Das wird doch so inszeniert, das sind Leute, die ohne Einfühlung, ohne Vernunft, ohne Menschlichkeit sind. Das sind die ganz bösen II-Bar-Leute, die im Adlon gesessen haben. Und wenn wir die jetzt nicht aussondern mit aller Härte, dann zetteln die das größte Verbrechen des 21. Jahrhunderts an. Diese Befürchtung wird ja sozusagen medial gestreut und existiert auch in den Köpfen der Leuten. Ja. Und das bedeutet aber nichts anderes, als dass ich denen das Menschsein schon im Vorhinein abspreche und bin dann gewissermaßen selber Teil einer entmenschlichenden Diskursformation, die ich den anderen vorwerfe.
Lass uns kurz ernst bleiben.
Das war ernst.
Ja, ich bin ernst, genau wie du. Jetzt mal 2 Minuten, dann müssen jetzt alle durch. Was ist denn das, was befürchtet wird? Also genau. Wenn jetzt diese Faschisten und Nazis an die Regierung kommen, nicht auszudenken, was ist denn das, was befürchtet wird? Also welches Verbrechen befürchten wir in dem Fall? Das ist mir nicht klar. Ich bin, nochmal, ich will das betonen, du weißt, ich bin Radikalhumanist, meine Partei ist noch nicht aufgestellt. Ich muss, bin nicht einverstanden mit dem, was die AfD
lass uns will, doch gleich, lass uns die Sachen kurz trennen. Damit ja, wir, also was weil das, der Punkt ist der, genau, erst bevor ich die Frage beantworte, kurz nochmal ein bisschen redaktionell. Ja, wir diskutieren gerade, ob das in Ordnung ist, mit denen so umzugehen. Und lass uns dann in einem zweiten Schritt darüber diskutieren, was die inhaltlich besprechen. Weil damit habe ich nicht unbedingt viel am Hut. Also das ist, können wir nochmal drüber sprechen, aber gerade. Okay. Dass sie es dürfen, ist ein eigenes Thema, weil das Wesen des Politischen ist das, was da geschieht, das kann morgen auch anderen geschehen. Also wenn so ein Prinzip erstmal etabliert ist, dann ist es im Raum. Das Recht, das ich jetzt schaffe oder breche, ja, damit schaffe ich Fakten, die sich genauso gut gegen diejenigen wenden können, die heute davon Gebrauch machen. Du hast mir erzählt, dass der Cem Özdemir da sehr unfreiwillig ehrlich war. Bring doch den Punkt nochmal eben und dann können wir über die Befürchtungen sprechen.
Genau, den wollte ich jetzt nochmal das Zitat wenigstens in den Raum stellen. Cem hat sich geäußert und hat einfach gesagt, stellen Sie sich mal vor, die haben Kontrolle über, also die in dem Fall AfD-Faschisten, über den Verfassungsschutz, die Polizei, über Gerichte, da muss einem doch Angst und Bange werden. So. Was er damit betont, impliziert ist ja, also im Moment haben die zum Glück nicht die Kontrolle.
Sondern wir?
Sondern wir, also die Grünen. Das ist aber ein Grundmissverständnis keinem aufgefallen offensichtlich, also außer so ein paar Schwurblern auf unserer Seite des Diskurses. Das war ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber keiner regt sich darüber auf oder keiner betont, Moment mal, Cem, du hast da gerade gesagt, es gibt hier von euch eingeführt, keine Gewaltenteilung. Ihr habt die Kontrolle über Verfassungsschutz, Polizei und Gerichte. Medien wollen wir mal nicht mitsprechen, aber das hat er gesagt. Und er möchte das nicht aus der Hand geben, das wäre ja nicht auszudenken. Das ist, was du sagst. Das muss man aufpassen, dass sich das am Ende nicht gegen einen wendet, auch wenn man die Gesetze so gestaltet, wie sie es tun. Aber wenn jemand, ein Politiker, sich hinsetzt und eigentlich eingesteht, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgeschafft hat, dann erwarte ich eine Reaktion, die nicht kommt. So, du wolltest das Zitat.
Ja, nee, wichtiger Punkt, weil es genau das Demokratieverständnis zeigt, nämlich die haben sich den Staat zur Beute gemacht, haben einen Träger ihrer Ideologien gefunden und auch die Durchsetzungsinstitutionen und möchten die jetzt nicht aus der Hand geben und deshalb ist ihnen jedes Mittel recht. Also ich, das finde ich schon beängstigend. Also ich
aber bin sie geben es ja zu.
Ja, genau, und geben es sogar noch zu.
Und merken gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist und die, die es kommentieren müssten, merken es offenbar auch nicht. Oder es herrscht Konsens.
Es gibt einen wesentlichen Unterschied, der das Ganze dann doch wieder heiligt, nämlich es sind ja die Guten. Wenn der Antichrist das alles tut, dann ist das schlimm. Wenn es die Welterlöser tun, ist es gut.
Mhm.
Nur sind wir damit in einem Rahmen jenseits von Rechtsstaatlichkeit, sondern im Rahmen von Herrschaft von Gottes Gnaden.
Ich finde das eben genau das wahnsinnig heikel. Also weil wir sind ja die Guten, wenn wir das machen, ist das in Ordnung. Das hat was von Kreuzrittern. Mhm. Es hat auch was von, ja, weiß ja, dass auch die SPD schon mal verboten worden ist. Das war dann irgendwie im Juni
1933.
Ach, 33. Da haben die anderen sich auch, da waren die anderen auch die Guten. Und der völkische Beobachter hat gejubelt, dass diese unerträglichen Landesverräter endlich weg sind. Das hat so vom Wortlaut ein bisschen Ähnlichkeit. Man muss dann immer nur aufpassen, das könnte sich dann eben auch ändern, wer dann die Guten sind.
Ja, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht in Pauschalurteile kommen. Nur weil die Nazis den Totalitarismus für ihre Zwecke missbraucht haben, muss ja nicht alles schlecht gewesen sein.
Herrlich. Wir arbeiten an unserer Löschung. Das ist ja auch, Matthias, das ist ja nur ein bisschen totalitär. Das geht schon.
Ja, und das ist also der Gute, diesmal schwanger. Richtig.
Ja. Ja. Bisschen schwanger.
Also was wird befürchtet? Es wird befürchtet, und das ist insofern, jetzt können wir auch zum Thematischen kommen, also dass tatsächlich dann am Tag Null der Machtergreifung der AfD.
Ja, der Nazis.
Der Nazis.
Der Rechten.
Dass es Razzien geben wird in Redaktionsstuben von politisch unzuverlässigen Journalisten und Medienorganen. Dass es das Köpfe rollen in öffentlichen Einrichtungen, dass möglicherweise politisch eher wohlwollende Figuren gesetzt werden ins Bundesverfassungsgericht und so weiter und so weiter. Und dass von einem Tag auf den anderen der Genderismus verschwinden wird, dass die Klimaausgaben verloren gehen, dass möglicherweise die Industrie nach Deutschland zurückgebracht wird und dass man, und das ist wirklich was, da müssen wir dann inhaltlich drüber sprechen, dass man von einem Tag auf den anderen die Ausländer als solche identifiziert, räumlich konzentriert und dann aus Deutschland auch entfernt. Möglicherweise sogar dann auch mit dem Tode bedroht.
Das ist die Befürchtung.
Ja, und möglicherweise, ja, ich glaube schon, dass das einige Menschen wirklich denken. Ganz konkret, also meine liebe Friseurin hat in Unkenntnis der wahren Hintergründe auch diesen Appell unterschrieben gegen die AfD, weil sie halt Türkin ist und hat ja gehört, dass man offensichtlich auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Deutschland entfernen will, was rechtlich gar nicht geht und was zum Beispiel der Ulrich Vosgerau, der ja auch dabei war, auch überhaupt nicht zur Disposition stellen möchte. Also da ist auch viel Befürchtung, wo man sagt, ja, da habe ich mich hier gerade eingelebt und werde rausgeschmissen, wo man sagen kann, ja, wenn die das machen würden, dann wäre das wirklich problematisch.
Ich will es nur.
Oder habe ich was vergessen?
Nein, du hast das alles für mich schön zusammengefasst. Das ist also das, was befürchtet wird. Okay. Und das ist Nazi oder dafür steht dann rechts in der Welt.
Lass uns mal auf die Inhalte eingehen. Ich möchte mal, also erstmal einmal möchte ich voranschicken, dass mir aufgefallen ist, dass es sowas wie ein Stöckchen gibt, das man sich selber immer hinhalten muss, bevor man überhaupt irgendwas sagt, was regierungskritisch ist. Das ist mir bei den Bauernprotesten aufgefallen, dass jeder seinen Satz begonnen hat: Wir haben nichts mit Nazis zu tun, wir sind Demokraten. Das heißt, so als legitimatorische Eingangsformel jeglicher Äußerung wird der Kniefall vor der Demokratie abverlangt. Von den Leuten, die nichts anderes tun, als von ihren Grundrechten Gebrauch zu machen, nämlich Meinung zu äußern und auf dem Wege der rechtsstaatlichen Möglichkeiten, ihre Meinung in den politischen Diskurs einzuspeisen, mit der Perspektive, einen Politik- oder Regierungswechsel herbeizuführen. Mhm. Das ist vom Grundgesetz so vorgesehen.
Ja.
Ja. So, aber so trotzdem verstanden. Meint man sich dafür entschuldigen zu müssen, dass man sagt, ich bin aber ein lupenreiner Demokrat. Was man mit dieser Formel immer wieder bekräftigt, ist das einem entgegengebrachte Misstrauen, das man selber wieder hervorruft und insofern über alles, was man sagt, so eine Art Überwachungsschirm legt. Na, lass uns mal hören, ob er das wirklich ist. Ja, das heißt also, man kaserniert sein eigenes Denken schon in der rhetorischen Falle des Korridors des Sagbaren. Was mich daran jetzt ärgert, ist dieses Motiv qui s'excuse s'accuse. Also wer sich entschuldigt oder wer sich erklärt, der klagt sich selber immer schon an. Und wer interessanterweise nicht sagen muss, dass er ein lupenreiner Demokrat ist, sind die Menschen, die die Demokratie zu ihrer Beute gemacht haben. Das ist der Herr Scholz, das ist der Herr Lindner und der Herr Habeck. Bei denen könnte man ja auch mal fragen, ob sie im Sinne der Volkssouveränität aktiv sind oder möglicherweise ideologische Programme im Sinne von Big Klima, Big Data oder sonstiges durchsetzen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Also darüber würde ich gerne auch nochmal sprechen. Also insofern erstmal ist es im demokratischen Spektrum möglich, alles zu diskutieren. Was mich allerdings jetzt, wo ich jetzt sagen würde, da hätte ich jetzt ein Problem mit und da würde ich jetzt inhaltlich auch nicht mitgehen, ist, wenn ich diese Fragen verkopple mit einer Form von Menschenhass. Das heißt, ich bin gegen Feminismus, aber ich bin natürlich für die Rechte der Frauen. Ich bin migrationskritisch, aber ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe Mitgefühl für Menschen mit einer ambivalenten Sexualität, bin aber gegen die Trans-Ideologie. Ich bin für Naturschutz, aber ich bin gegen das Klimanarrativ. So. Es gibt aber Menschen, die sind tatsächlich Rassisten. Die haben einen menschenverachtenden Grundton und die muss eine Demokratie aushalten. Auch das ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und es gibt einen Gesetzesrahmen, der die Übersetzung dieser komischen Auffassung in Politik verhindert. Darauf verlasse ich mich als Demokrat, dass unser Grundgesetz das verhindert. Insofern habe ich überhaupt keine Sorgen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das da geäußert wurde. Ich wollte nur sagen, dass es da ein großes Spektrum gibt und dass ich sozusagen jetzt mein Wohlwollen gar nicht den Personen oder dem Thema entgegenbringe, sondern dass mich einfach nervt, wie mit Opposition umgegangen wird. Das ist der große, große Kernpunkt der ganzen Geschichte. Dass in der Migrationspolitik etwas passieren muss, das machen alle Parteien, darauf haben wir auch hingewiesen. Insofern ist es im Grunde trivial. Auch mit Martin Sellner, ich weiß nicht, hast du ihn mal gelesen? Ich habe ihn nicht gelesen. Ich würde mich mal gerne mit ihm unterhalten, gucken, was der denkt, mir mein Urteil bilden und dann entscheiden, was ich von ihm halte. Aber diese Dämonisierung und diese Skandalisierung, die hat einen einzigen wunden Punkt, nämlich die Angst vor dem eigenen Machtverlust. Mhm. Und dann wird alles unglaubwürdig, insbesondere wenn ich dann, wie Herr Özdemir, noch eingestehe, dass mir sozusagen dann die Machtmittel aus der Hand gerissen werden, die ich mir in Überwindung der Gewaltenteilung widerrechtlich angeeignet habe. Da könnte ich kotzen. Mhm.
Mhm. Nö, was ja erfrischend, wenn Sie es dann wenigstens aus Versehen so einräumen.
Habe ich den Punkt getroffen oder habe ich mich vergaloppiert?
Ich bin relativ sicher, dass du den Punkt getroffen hast. Ich wundere mich nur auch, während ich dir zuhöre, darüber, dass wir offensichtlich überhaupt nicht mehr demokratiefähig sind und überhaupt nicht mehr aushalten, die für mich so selbstverständliche Diskussion. Also nochmal, ich bin ja gelegentlich, weißt du, in Dänemark, da gibt es das und es gibt das wohl auch in anderen Ländern. Es gab es dann auch mal anderswo auf der Welt, dass man sich einfach an den Tisch setzt, so wie wir, und sagt, so, wir reden jetzt mal, wir müssen jetzt mal reden, ernsthaft, Freundchen, so, und auch
genau.
Ganz, ganz verschiedene Positionen dann eben hört und dann nicht sagt, das Publikum ist so dumm und so leichtgläubig, dass es jetzt irgend so ein Höcke irgendwie alles glaubt, dann schickt doch mal euren besten irgendwie Höcke-Basher in den Ring, dann wird er da nicht heile rauskommen, also heile schon, aber wenn man sagt, dem höre ich dann zu, diesem Gespräch, und bin in der Lage, als gebildeter Bürger irgendwie mir ein Urteil zu bilden.
Ich kann Rhetorik und Argumente auseinanderhalten.
Ja, ja, genau. Und danach habe ich dann irgendwie zumindest mal so eine Meinung, vielleicht sogar schon ein Urteil. Und das möchte ich eigentlich jeden Abend um 7:45 im deutschen Fernsehen sehen. Und nicht, dass man sagt, wir sperren jetzt alles aus, was euch irritieren könnte. Das machen wir ja noch.
Also was man eigentlich machen müsste, wäre, dass wir den Höcke mal einladen und mit dem mal sprechen. Mit dem mal auf den Zahn fühlen. Würde ich niemals machen, würde ich mich nicht trauen. Ja? Aber das wäre der richtige Umgang.
Aber
und danach
mal,
den Baerbock und danach die genau, langen.
Aber das war die Idee von, wir erinnern uns, es gab mal einen Journalisten, der heißt Ken Jebsen, mit seiner Gesprächsrunde. Es war auch die Idee von Jens Lehrich mit Fair Talk. Dass man sagt, wir haben hier einen Tisch und da sitzen die Positionen sich gegenüber und gehen in eine Debatte. So moderiert, wie es sich gehört, von einem Moderator, der dann an bestimmten Stellen eingreift. Ich kenne das hier aus Dänemark, das gibt es ja um 7:45 im Fernsehen. Das ist schön, so, soweit ich das verstehe. Schwierige Sprache. Mhm. Aber genau so muss es doch sein. Da ist ein respektvoller Umgang miteinander, da wird auch nicht nur gelabert. Wenn der Moderator sagt, die Hand bewegt, dann ist Ruhe, egal wer da steht, welcher Minister. Das wünsche ich mir einfach. Das vermisse ich in Deutschland. Was ist denn das für eine rundum Sorglosbetreuung, dass man sagt, die Leute können das ja gar nicht. Die sind zu blöd, irgendwie einer politischen Diskussion zu folgen. Das ist das, was unsere Medien uns den ganzen Tag irgendwie mitteilen.
Lass mich noch einen Punkt drauflegen, was ich wirklich auch schlimm finde.
Viel zu ernst ist, heute, Matthias.
Nee, ja, aber das ist, wir sind in schlimmen Zeiten. Ich finde die... Also diesen Gedanken, jemanden die Grundrechte zu entziehen oder einzuschränken. Also zum Glück gibt es da hohe Hürden und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber allein, dass es diskutiert wird und dass da über diese Person zu Gericht gesessen wird in sozialen Medien, finde ich schon schrecklich und erweckt bei mir schon eine Art von Sympathie bei aller Unbekanntheit oder Ablehnung der Person gegenüber, dass ich finde, so geht man mit Menschen einfach nicht um. Ja, also das noch ein anderes Beispiel ist, der ein AfD-Abgeordneter, das hat der Michael Klonowski ganz gut in seinen Acta Diona dokumentiert, der die Anfragen von Korrektiv beantwortet hat, der ist selber gilt als wegen Körperverletzung vorbestraft, dann kommt raus, in welchen Kontexten das eigentlich passiert ist. Also ich empfehle jeden mal zu gucken bei Michael Klonowski Acta Diona, wie unsauber Korrektiv dann auch berichtet. Und ich finde, das ist so ein verrohtes Klima, dass mir echt die Freude abhanden kommt. Was ist das denn für ein Gesinnungsstaat, der da sich etabliert, der nur auf dem Wege der Unterdrückung und der Diffamierung, der Ausschaltung von Personen sich behaupten kann? Also das ist doch für mich Endzeit eines Regimes, das eben mit den Mitteln der Argumentation oder der Strahlkraft jegliche Sexiness verspielt hat und jetzt nur noch mit der Knute operieren kann. Also das ist doch ein Armutseingeständnis, wie es schlimmer nicht geht. Hm. Und wenn ich merke, dass meine Zustimmung bröckelt, dann bin ich guter Demokrat und merke, dass ich da möglicherweise nicht den richtigen Ton getroffen habe und die richtigen Themen in den Vordergrund gestellt habe. Das hat es schon mal gegeben in Deutschland, dass es Regierungswechsel gab. Hm. Wie ist es eigentlich mit der BSW?
Die BSW?
Ja, das ist ja
die
das...
wählen soll?
Bitte?
Ob wir die wählen sollen oder machst du jetzt irgendwie...
nee, was ich mich frage ist, haben die sich schon mal geäußert zu ihren Koalitionsoptionen? Würden die mit der AfD eine Koalition machen?
Ich glaube, das ist ausgeschlossen, meines Wissens, hat die Sarah jedenfalls bisher gesagt.
Dann heißt das, haben wir eine weitere Partei, die dazu führt, dass wir die Fortsetzung der bisherigen Politik erleben dürfen.
Ja, scheint so zu sein. Also ich muss da mal ganz kurz bremsen. Also ja, ich finde es schön, dass sie jetzt da ist. Ich finde es auch wichtig. Mal gucken, was sie genau so meint und will. Ich habe nur, das wollte ich dir nicht vor der Sendung sagen, sondern jetzt in der Sendung, also eine strategische Anmerkung. Es gibt so eine Riesendebatte im Moment über dieses Ampelende, ja, und auch unsere Bauernfreunde und alle anderen möchten ja die Ampel beenden. Ich will mal eingeworfen haben, dass ich da sehr vorsichtig wäre. Wir haben ja nun mal für 4 Jahre diese Regierung gewählt. Und ich bin, also das ist ja auch so ein demokratisches Prinzip, gebt ihm mal ein bisschen Zeit. Und da muss man ja auch mit Sun Tzu oder Sun Tzu, in Kunst des Krieges, sagen, behindere einen Gegner nie, wenn er Fehler macht.
Nein, das finde ich nämlich auch. Lass die doch erstmal die Katastrophe wirklich spürbar werden. Also das Problem ist, wenn du jetzt die Regierung beerbst, dann musst du den Scheiß ja auslöffeln.
Ja, und deswegen bin ich doch auch so dafür. Ihr habt die doch gewählt. Ich meine, diese Koalition ist ja von einer Mehrheit der Wahlberechtigten, die dann auch wählen gegangen sind, ist ja ins Amt gewählt worden. So, inklusive FDP und so weiter. kann man sagen, ja, da haben wir uns jetzt ein bisschen geirrt, ja meinetwegen, aber die ist nun mal für 4 Jahre im Amt. Und wenn der Robert dann sagt, wir werden, also ne, in Davos sagt, wir werden jetzt die Ukraine wieder aufbauen mit eurem Geld, dann ist das eben gewählt. So, und wenn er dann sagt, ich werde den anderen Ländern das auch noch anbefehlen, seine Worte, also in anderen europäischen Ländern, er hat einfach, ich glaube, es war eine freudsche Fehlleistung. Ne?
Freudsche Glanzleistung.
Ich bin hier, um es anderen Ländern zur Nachahmung anzubefehlen.
Hat er das in Davos gesagt, ne?
Ja, ja.
Er will den deutschen Weg den anderen Ländern anbefehlen.
Ja. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Es heißt anempfehlen, falls das nochmal jemand ausprobieren
möchte. Das hat er bestimmt auch gemeint.
Ja, ich gehe auch davon aus. Das war nur Freud, der mit ihm durchgegangen ist. Okay, ich bin ein bisschen vom Pfad abgekommen. Entschuldige bitte.
Du hast, und ich finde den Gedanken, du möchtest dich stark machen für das Verbleiben der Regierung im Amt.
Ja, ja.
Nicht, weil du das so gut findest, sondern weil du findest, die Leute, die es verkackt haben und indem sie gewählt haben, müssen auch ausbaden, was die machen, damit es sozusagen auch der Schmerz ankommt bei denen, die es veranlasst haben.
Ja, weiterhin als Wähler dieser Parteien irgendwie da anzurufen und Mail zu schreiben und Post zu schicken und zu sagen, lass das mal, ändert diese Politik, das finde ich völlig zulässig. Also auf die Straße gehen, ja, gerne, Bauer sucht Stau und so, also aber dass man dann sagt, ändert diese Politik.
Das sagen die Bauern ja auch gesagt.
Ja, aber ich habe euch gewählt, also ich nicht, sondern der SPD-Wähler, der Grünen-Wähler, der damit nicht einverstanden ist. Wenn die nur noch 15% Zustimmung haben in der Bevölkerung, müssen ja auch viele Grünen, FDP und SPD-Wähler nicht einverstanden sein mit dem, was die von ihnen Gewählten machen. Dann erwarte ich von denen, dass sie ihren Abgeordneten das mitteilen. Dass sie die Politik ändern, das wäre ja mal eine Alternative.
Das haben die Bauern doch auch gesagt, dass sie gesagt haben, ja, die wollen gar keinen Umsturz und keinen Regierungswechsel, die wollen einfach eine andere Politik, von mir aus auch von den Grünen. Also die Grünen könnten jetzt Frieden in der Ukraine machen, sie könnten Deutschland reindustrialisieren, sie könnten die Migration remigrieren und so weiter, das können sie alles machen.
Das wäre doch eine ganz interessante
Idee. Das ist eine Idee. Das wäre
Idee, dass man seine politischen Entscheidungen und Gesetzgebungen ändert.
Weil das Volk das möchte.
Weil die eigenen Wähler das möchten, statt einfach nur irgendwie zu sagen, wir müssen die anderen jetzt verbieten. Das scheint auch keinem aufzufallen. Das ist eigentlich auch normal im Verhältnis des Souveräns zu seinen Vertretern, das sind die Politiker, nicht andersrum, dass man sagt, ihr passt euch jetzt bitte eure Entscheidungen an, an meinen Wählerwillen, meinen SPD-Wählerwillen. Scheint völlig
absurd. Aber das haben wir schon gelernt von banale Rockbanane, dass sie dem deutschen Wähler ja nicht verpflichtet ist, hat sie ja in der Ukraine gesagt.
Ja.
Sie ist ja nicht mal ihren eigenen Wählern verpflichtet und das vielleicht auch nochmal noch mal so ein Gedanke. Also es ist ja so, die Regierung ist ja eigentlich die Regierung des Volkes und nicht nur der eigenen Wähler. Also es gibt ja nicht nur Klientelpolitik, sondern es gibt ja sowas wie einen Regierungsauftrag, der dem Gemeinwohl dienlich sein sollte. Mhm. Auch darüber könnte man nochmal nachdenken. Aber das könnte man doch eigentlich mal machen, indem man jetzt hingeht und zu denen, also auch wenn man die nicht, oder man könnte so tun, als ob man sie gewählt hat und sagen, pass mal auf.
Hör mal, ich habe euch gewählt. Ja. Mach das mal anders.
Mach das mal anders.
Wie gesagt, ich betone immer wieder, wie naiv ich bin in all diesen Dingen. Ich halte das für selbstverständlich. Und wenn wir diese direkten Verbindungen noch hätten, die man hier übrigens auch nicht fordern darf in Deutschland, das ist nämlich nicht parlamentarische Demokratie, aber gab es mal in anderen Ländern. Wenn man noch einen direkten Draht hätte und sagt, ich habe den gewählt, in der Kommunalpolitik hast du das ja noch, also dass du sagst, ich habe diesen Bürgermeister jetzt gewählt und der macht nur noch Mist, dann kann ich da ja hingehen, im Zweifel, mit seinen anderen Wählern und sagen, Junge, was machst du denn da?
Du, das kann man auch mit dem Bundestag. Also das haben wir in bildungspolitischen Fragen gemacht. Es gibt Wahlkreise, da haben die ihre Büros. Da gibt es die Abgeordneten, die haben auch ihre Mitarbeiter. Da kann man doch mal sagen, also wie wäre es, wenn ihr es mal ändert? Das ist, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Du hast ja Ideen.
Oh. Na, da gehört es ja eigentlich hin.
Ja, also ich aber das heißt sozusagen, der Rechtsstaat hat durchaus Lösungen für das Problem, an dem wir gerade so leisten?
Nein,
in der Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht das Verwirken von Bürgerrechten oder das Aussondern von Parteien nach sich ziehen würde, sondern einfach so im dialogischen Fluss der Repräsentation des Diskurses oder so?
Wahnsinn, oder? Also, was wir.
Das hat man nämlich vergessen. Das ist irgendwie so das ist sozusagen Politarchäologie, was du hier betreibst.
Naja, so eine Fantasy-Sendung hier, ja. Oder eben Archäologie, stimmt. Ja.
Ich wollte noch was sagen.
Ja, ich bitte darum. Sag mir was Lustiges.
Ja, total lustig. Ja, ja, die Toten in der Ukraine. Ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass da 30.000 Soldaten sterben. Mhm. Das stimmt gar nicht.
Sondern
es sterben Väter, Söhne, Brüder, Geliebte. Ja, das sterben Menschen, die Beziehungen haben. Da wird eigentlich herausgerissen aus der Gemeinschaft eine Gruppe von Menschen, die fehlend, die zum gedeihlichen Leben dieser Menschen erforderlich gewesen wären. Die hätten einen Platz einnehmen können in ihren Beziehungen. Mhm. Das heißt, wenn man die als Soldaten, dann ist es so, als wären die vom Himmel gefallen oder aus dem Nichts irgendwie vom 3D-Drucker produziert worden. Nee, die sind gewachsen, da sind Geschichten, die jetzt zerrissen und zerstört werden. Kann man auch mal drüber nachdenken.
Kann man. Du bringst mich damit sofort zum Schweigen und ich will jetzt auch gar keine Scherze mehr hören. Ich hoffe, dass es bei anderen Menschen auch ankommt, weil ich das gerade sehr wichtig finde, was du da sagst. Es ist ja in der Diskussion über diesen Krieg, findet es ja gar nicht statt.
Genau. Überleg mal, 500.000 Menschen fehlen.
Ja, Menschen.
Die fehlen ganz konkret. Da ist dann eine Frau, die weint, weil sie diesen letzten Brief nicht beantwortet bekommen, und eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Kinder, die ohne Väter aufwachsen.
Hey Matthias, du und ich...
Wo soll das hinführen? Das ist doch
ganz großen, wir sind doch nicht die ganz großen Esoteriker, aber wenn du jetzt mal drauf schaust aus einer gewissen Reiseflughöhe auf das Gebiet der Ukraine und auch auf das Gebiet Gaza und einfach mal so ein Gefühl bekämst dafür, was da passiert, dann kannst du doch eigentlich nur vor Kummer sterben.
Absolut.
Und das müsste doch eigentlich für jeden Menschen gelten. Und das ist mir völlig egal, wer jetzt angefangen hat, linksrum, rechtsrum, völkerrechtswidrig, dies und das. Das ist ein so unfassbarer Kummer, muss jeden Menschen überkommen, der das wahrnimmt. Und er muss wie mit allem, was man kann, sagen, wir müssen das stoppen, verhindern und vom ersten Tag an.
Genau.
Das haben wir auch verloren.
Und da möchte ich jetzt noch zwei große Staatsmänner zitieren. Einmal Donald Trump, der angeblich gesagt hat, wenn er an die Macht kommt, ist der Krieg sofort vorbei. Ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen überschätzt, aber das finde ich zumindest mal als Ansage nicht verkehrt. Und du kennst möglicherweise noch Joschka Fischer.
Mhm, ich erinnere mich.
Der sich eingesetzt hat für die Überwindung des strukturellen Pazifismus in Deutschland.
Die beiden willst du jetzt in einem, wie kriegst du die denn zusammen?
Also über das Steinewerfen von Joschka Fischer, mit dem ich auch mal die Grünen daran erinnern möchte, die sich ja so empört haben über das Titanic 2.0, ja, die Fähre von Habeck ja böswillig versenkt durch einen Torpedo der Bauern, der erbärmlich ertrunken ist, ja.
Ja, das war hart.
Und irgendwie die sich als einzig legitime Protestler betrachten, ja, wo kein Problem ist, wenn es ein Steinewerfer Minister wird und so weiter. Also, kann man diskutieren, aber mir reicht's. Aber ich finde auch, die sollen im Amt bleiben. Die sollen die Suppe auslöffeln. Stell dir vor, nämlich, du kommst jetzt an die Macht, die ganze Scheiße, die musst du dann wegräumen. Die anderen haben die Orgie und hinterlassen das, um es mit General Strack Rheinmetall, glaube ich, heißt sie, zu sagen, ja?
Nein, die heißt nicht. Wie heißt die? Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Die wollen wir doch noch zitieren. Danke, dass du mich daran erinnerst. Abschließend. Die hat ja was sowas zugesagt. Wie heißt
ist ja scheiße als Expertin auch.
Die PDF-Frontfrau, die heißt General Zimmerflack.
Ach so.
Glaube ich, der Doppelname, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Zimmerflack. Nein, Zimmerflack hat tatsächlich, das ist schön, dass wir das noch machen am Schluss, sie hat diese Wahrheit ausgesprochen, die wir beide, glaube ich, sofort unterschreiben. Also, dass die Sprache verroht.
Ja.
Aber immer dran denken, erst kommt das Wort, dann kommt die Tat. Und das ist, finde ich, ein ganz bemerkenswerter
was sie sagen will, du sprichst erst über Remigration und am Ende erschießt du Menschen. So hat sie es, glaube ich, gemeint.
Ja, sie hat aber dann bei diesem Neujahrsempfang ja auch rundherum berichtet von Fokus bis gleichzeitig neben dieser Erkenntnis die AfD als einen Haufen Scheiße tituliert, die Wähler der AfD als Fliegen und alle gebeten, doch rote Linien zu ziehen, falls sie Menschen kennen in der im bekannten Kreis, die mit der AfD sympathisieren.
Das ist die Sprache der Demokratie.
Ähnlich wie bei Cem finde ich das ganz schön, dass man sowas alles sagt und dann auch gar nicht merkt als Sprechender, dass sich da vielleicht so gewisse, dass gewisse Dinge nicht so ganz zusammengehen, was man da macht. Aber das ist ja eher was für die Couch, oder?
Ja.
Ja. Gut, das war ja mal eine lustige B&B-Sendung heute. Schön, dass wir über all das gesprochen haben. Dann machen wir alles Weitere, glaube ich, nächste Woche. Ein, zwei Mal dürfen wir ja noch. Mal gucken, ob wir diesmal wieder eine Warnung kriegen.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich muss dann immer in so einen Fortbildungskurs.
Ach so, gibt es so eine Nachschulung?
Ja, ja.
Also musst du dir ein Video angucken von Dr. Sinnreich Toast?
Ja, genau. Hm. Wenn ich dann immer an der richtigen Stelle, das stimmt tatsächlich. Also ich muss dann irgendwie erklären und werde getestet mit Multiple Choice und so, dass ich irgendwie begriffen habe, warum ich medizinische Fehlinformationen verbreite. Mhm. Ist gar nicht so einfach.
Ernsthaft?
Ja, ja, ja. Ja, das ist die einzige Möglichkeit.
Oh Gott, ja, das ist aber eine gute Idee. Das sollten wir auch einführen, diese Multiple Choice Tests.
Ja,
machen wir nächstes Mal.
Wir sollten so einen Zugangsfragebogen wie YouTube sollen wir auch für unsere Zuschauer.
Ja, natürlich.
Dass wir vorher das gucken könnt.
Obwohl.
Müsst ihr erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde wie ich in Sträflingsuniform.
Ja, den haben wir in der Weihnachtssendung gemacht, diesen Test.
Ich mache das auch gern nochmal. Es dauert dann auch 4 Monate, bis die Behörde entscheidet, ob ich meine Vorstrafe gestrichen kriege. Aber wir werden sehen. Deswegen.
Das macht mich jetzt sprachlos, ja.
Dass ich mich da testen lassen muss
in
meinem Anzug. Ja, deswegen nochmal der Klammer zum Anfang. Wir werden einen anderen Weg finden demnächst, wenn sie dann die Gesetze weiter so verschärfen und die Social-Media-Anbieter uns alle rausschmeißen. Wir haben eine privat geführte Liste auf keinem Server, bei keinem Kreditkartenunternehmen und da stehen unsere Freunde drauf. Wir finden uns wieder.
Ja, und da wird es demnächst noch schöne Sachen geben. Zum einen gibt es ein bisschen was Aufgetragenes und darf ich das ein bisschen bewerben oder sollen wir das?
Ja, natürlich, du darfst auch.
Darf ich das kurz erklären, weil wir haben, es gibt was
erstens,
sehr
schönes. Ja? Ja, gestern,
ja.
Anthony Lee, also falls ihr das noch nicht geguckt habt, ein Gespräch von Herrn Dr. Burchardt mit Herrn Dr. Anthony Lee.
Den ich habe zu Wort kommen lassen, auch wenn ich ihn nicht alles unterschreibe. Wir haben uns sogar über wie heißt das, Glykolsulfat unterhalten.
Ja. Ja. Glykrusesulfat, richtig so heißt das.
Ja.
Das Produkt von der Firma.
Bitte nicht die Krise kriegen, wenn der was sagt, was nicht ganz ins Weltbild passt. Warum nicht? Auch mal zuhören. Fand ich spannend, aber er hat auch viele gute Sachen gesagt. Richtig klasse. Und, genau.
Und dann haben wir auf dem Freunde-Kanal noch etwas, deswegen, das wolltest du ansagen, ja?
Ja.
Die Konserve.
Es gibt eine Konserve, die sozusagen mein eigenes Paxlovid aus den Zeiten von Corona. Ich habe mit Gunnar zusammen einiges gemacht, was im engeren Kreise seiner Fans gesendet wurde im Symposium. Und ich dachte, es ist einfach zu schade. Warum können wir das nicht auch unseren Freunden zur Verfügung stellen? Bitte nicht missverstehen, ihr kriegt jetzt nicht abgetragene Klamotten von der Oma, sondern ihr bekommt jetzt auch was. Aber wir produzieren auch wiederum neue schöne Sachen für euch. Wir haben ein paar tolle Ideen. Nämlich möchten wir eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache machen und uns über Worte unterhalten. Mhm. Müssen wir gucken, in welchem Kanal das kommt. Dann haben wir Internes aus der wie soll man sagen, Werkstatt des Drehbuchautoren Sven Böttcher, wo ich mich sehr darauf freue. Ne?
Und wir machen ja auch gerne alles und vieles hier, solange man uns lässt auf YouTube. Das andere, was du gerade sagst, das wissen auch nicht alle. Du hast ja irgendwie auch schon ein paar Vorträge da unter dem Logo B zur Sache. Mhm. Da gibt es dann schon das Blütheitsvirus und Herkunft und wie heißt das andere?
Geschichtspolitik. Ja.
Da gibt es auch ein paar Vorgespräche. Das machen wir ja auch tatsächlich nur als Dank an diejenigen, die unterstützen. Wir sind und bleiben nicht kommerziell, sowohl bei YouTube als auch in jeder anderen Hinsicht. Und manchmal machen wir es dann so nach dem Zufallsprinzip. Ihr könnt uns eine Mail schicken, dann könnt ihr das sehen, was wir da extra machen als deinen Dank. Und es gibt dann so einen Quatsch wie das hier. Das haben wir ja schon mal gesagt. Tassen und Hoodies und Zeug. Das können wir nicht und wollen wir nicht kommerziell machen. Wir sind keine Firma. Ich bin tatsächlich derjenige, der seinen Kopf hinhält für alles, was wir machen. Und wir sind Privatkünstler. So. Und das soll auch so bleiben. Das heißt, wir werden kein Merch-Shop und auch keine
kein Pay-TV, wie lange man...
Nein,
ne?
Kein Pay-TV, und es wird auch keiner irgendwie diese Sendung oder uns sponsern und tragen, außer euch da draußen, die ihr das zu 50.000 jede Woche guckt oder hört. Und wenn ihr das nicht macht, was ihr eben nicht tut, dann eben nicht. Wenn da nur 2% mitmachen, dann eben nicht. Ich fände das schade. Ich fände es schöner, wenn es uns alle in dieser Form gibt. Aber wir werden nicht einsteigen in ein Werbeprogramm. Weder verkaufen wir Natokinase noch Abos. Kommt nicht in Frage. Habe ich mich jetzt
gerade ein paar Werbepartner im Kopf gehabt, die mir sonst noch einfallen.
Was Werbeprodukte, die wir, was für ein Shop, den wir immer wieder erwähnen und den es nicht gibt.
Verrat das doch nicht, Mann.
Na komm, ja, das ist wie mit deiner Moon-Pipeline, wo du neu.
Die Leute, die aus allen Worten gefallen.
Ich musste dann allen schreiben. Das war doch nur ein Scherz, dass das ein Scherz war.
Natürlich
gibt es die.
Ich muss ja verhindern, dass die gesprengt wird von den Amis.
Ja.
Ich tue so, als ob es ein Scherz wäre.
Ja. Ja, es war ein Scherz, dass das ein Scherz war.
Genau.
So.
Okay. Jetzt haben wir alle Unklarheiten beseitigt.
Und freuen uns auf nächste Woche, weiß ich gar nicht, glaube nicht, sondern da ist dann die der Freunde-Kanal dran, genau. Oder?
Ansonsten.
Aber sonst, es steht ja auch auf der Website, die wird auch nicht abgeschaltet, bbtalk.de, da stehen die Termine und die aktualisieren wir ja auch.
Und wir haben einen großartigen Telegram-Kanal.
Ja, haben wir den?
Ja.
Meinst du?
Ja.
Ach so, ja. Den kann man auch finden. Da steht das dann auch. Also so finden wir uns wieder. Das mit den Strikes und dem Löschen geht bei YouTube, wenn die das möchten, sehr schnell. Und deswegen haben wir Baby Talk und deswegen haben wir alles extern geführt, ohne Kreditkartenunternehmen und ohne den ganzen anderen Kram. Und deshalb gibt es den Freunde-Kanal. Das ist die Idee.
Meinst du, wir werden jetzt gesperrt? Habe ich schlimme Sachen gesagt, diese?
Nö, das kann dir jede Woche passieren. Okay. Wir sind verwarnt worden für einen Podcast-Beitrag. Geht es noch ein bisschen fester. Das betraf dann eine Abgeordnete, glaube ich, und da die ja sehr gerne klagen.
Ach, die hat uns, ja.
Ich weiß nicht, warum. Es ist, wie gesagt, man muss dann antreten zum Rektor, in dem Fall ich, weil ich betreibe ja das. Man muss mich dann qualifizieren wieder für die Teilnahme am sozialen.
Also die Meinungsfreiheit ist etwas, was nach Gutsherrenart gewährt wird, Leuten, die diese Qualifikationshürde des Tests bestehen, und kein Grundrecht mehr. Das heißt, es gibt keine Nachweispflicht denen uns gegenüber. Die müssen sich nicht rechtfertigen, dass sie uns sperren, sondern wir müssen uns, das finde ich gut.
Aber auch wenn wir jetzt lange schon drüber sind, das muss man nochmal sagen, das ist ja auch in Ordnung, wenn YouTube sein Hausrecht ausübt und sagt, der Gesetzgeber sagt, ja, wenn ich was Falsches sende, dann kriege ich Ärger. Dann sperre ich jetzt jeden, der auch nur ein bisschen komisch aussieht. Das ist genau das, was passieren wird.
Und man gut, dass wir nicht komisch aussehen.
Man kann das anders organisieren. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Wir bauen hier ein kleines Dorf oder eine Kleinstadt mit 50.000 Leuten. Man kann sich unabhängig machen. Wenn alle mitmachen, dann können wir das auch über einen eigenen Server und da kann uns überhaupt keiner was. Aber wenn dann alle nicht mitmachen, wenn dann nur von den 50.000 nur 10 sagen, ja, wir möchten auch gerne uns unbeobachtet geheim treffen, wenn das nur 10 sind, dann ist das eben nichts. Das liegt doch bei uns.
Eben.
Bei uns und denen, die wir alle sind. Das entscheiden wir, also ihr. Wahrscheinlich nächste Woche irgendwas. Sonst auf dem Freunde-Kanal, da gibt es vielleicht sogar noch eine Mail. Und sonst geht da einfach hin. Die Passwörter gelten noch, die wir letztes Mal vergeben haben. Und wir sind spätestens 2 Wochen wieder da.
Bis dahin.
Bis dahin. Nächstes Mal wieder total lustig.
Ja.
Einen schönen Sonntag. Allen, dir auch. Tschüss.